Ost versus West, Russland gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, Hard Power, harte, brutale, abstoßende Macht gegen Soft Power, sanfte, unsichtbare, verführerische Macht. Darum geht es in dieser Audioanalyse. Ich habe schon länger keine Audioanalyse mehr gemacht zum Krieg und zur großen strategischen Sicht. Und ich will das jetzt wieder nachholen. Die letzten Audioanalysen, die ich abgefeuert habe, waren zu der Posse um Prigozhin. Mittlerweile hat sich hier alles wieder beruhigt. Prigozhin veröffentlicht Fotos von sich in der Unterhose in einem Zelt in Weißrussland. Soll angeblich Putin getroffen haben. Von Gerasimov und Shoigu hört man wenig. Und die ukrainische Offensive verläuft, wie es derzeit aussieht, im Sande. Und die ukrainischen Militärs geben dafür dem Westen und den ausbleibenden Militärflugzeugen die Schuld. Cluster Ammunition, Streumunition wird zugelassen, weil der Westen Probleme hat mit der Nachproduktion von Artillerie. Und die vielen kleinen Nachrichtenmeldungen plätschern so vor sich hin, ohne einer wirklich großen Wende, einem großen Umschlag im Narrativ oder in den Ereignissen. Zeit also, einen Schritt zurückzutreten und einen großen Blick auf den Konflikt zu werfen. Die Propagandanarrative von beiden Seiten, aber jetzt insbesondere auch die, Russland war ja die angreifende Seite, Begründung des ukrainischen Nazi-Regimes und des Völkermords im Donbass, die will ich außen vor lassen, weil sie eben nichts anderes sind als aufgeblasene Propagandanarrative. Entscheidend ist für mich und bleibt für mich das geostrategische Interesse Russlands. Ich persönlich glaube, dass Putin, das zeigt jetzt immer deutlicher, relativ schlecht und falsch beraten wurde, die Ukraine für viel schwächer gehalten hatte, als sie es war. Das allerdings macht aus Sicht Putins und Russlands den Angriff sogar nur noch notwendiger. Das Bizarre daran, also ich gehe mit westlichen Beobachtern, dass Putin sich verschätzt hatte und die Ukraine für schwächer gehalten hatte und diese Überrollung mit Helikoptern, Landemanövern, Panzerkolonnen, die vorstoßen, Fallschirmjägern, einfach wirklich für Erfolgsversprechen gehalten hatte. Aber die Tatsache, dass die Ukraine derartig gut darauf reagiert hat, diese Panzerrollen über sich hinwegrollen hat lassen, aus dem klassischen Jagdkampfdoktrin der österreichischen eigentlich, dann die Versorgungslinien abgeschossen hatte, die Russen zum Rückzug gezwungen hat, durchgehalten hat, standgehalten hat, in der Septemberoffensive weite Landstriche zurückerobern konnte, dass die Ukraine schlicht einfach wirklich operativ im Manöverkrieg extrem gut gekämpft hat und auch jetzt mehr als ein Jahr gegen den russischen Abnutzungskrieg Bestand halten konnte, auch immer wieder symbolische Erfolge liefern konnte. Das sage ich jetzt, ohne zu behaupten, dass die Ukraine morgen gewinnen wird. Habe ich nie getan, werde ich nicht tun. Ich bin kein westlicher Propagandist, der hier Wunschdenken zu Tatsachen machen möchte. Aber all das hat Russland meiner Meinung nach überrascht am falschen Fuß erwischt. Und all das allerdings, wenn Putin das gewusst hätte, wenn Russland das bekannt gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich früher angegriffen. Denn wenn wir diese Entwicklung von 2008, 2014 bis hin zu 2022 weiterführen, einfach stringent weiterführen, dann wäre die Ukraine im Jahr 2032 ein derartig aufgerüsteter, hochtrainierter und perfektionierter Militärblock gewesen in die Richtung von Taiwan, den Russland gar nicht mehr hätte knacken können. Sprich, die Tatsache, dass Russland sich so schwer tut im Angriff, ist paradoxerweise etwas, dass die These, zumindest von vielen Beobachtern, Mörsheimer ist einer dieser wichtigen Vertreter der These, bestätigt, nämlich, dass Russland hier in einer absoluten geopolitischen, existenzbedrohenden Interessenssphäre agieren musste, egal ob jetzt Putin, ein Zar oder Stalin an der Macht ist, einfach um sein eigenes geopolitisches Interesse zu wahren. Das war meine Einschätzung zu Beginn des Krieges. Ich bin von dieser Einschätzung bis jetzt nicht abgerückt. Das ändert nichts daran, dass ich verstehe, dass die Ukrainer, insbesondere die Westukrainer, insbesondere die Ukrainer, denen der Holodomor im Nacken sitzt, keine Lust haben, Teil des russischen Mir zu sein. Und dass, wenn Sie sich anschauen, wie es im Donbass aussieht, zum Teil auch wie die russische Kleptokratie aussieht, wenn Sie dann zugleich anschauen, welche Entwicklung Polen nimmt, dass Sie dann verführt werden können, zu sagen, der Westen ist besser, vor allem, weil Sie wahrscheinlich auch glauben, gerade die rechten nationalistischen Ukrainer, dass man transatlantisch, US-hörig, NATO-Mitglied sein kann, ohne Multikulti mitzumachen. Der endgültige Beweis dafür steht noch aus. Ich erinnere nur an die 425.000 nicht-europäischen Arbeitskräfte, die nach Italien kommen, die 400.000 Nicht-Europäer, die als Uber-Fahrer nach Polen importiert werden, obwohl dort Vergewaltigungen sich häufen. Es gibt eine sehr interessante, einen interessanten Parallelismus zwischen einer selbstzerstörerischen Ersetzungsmigration, einer Multikulti-Politik und einer geopolitischen Anlehnung an die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber aus Sicht eben ukrainischer Nationalisten kann ich durchaus verstehen, warum die das für sinnvoll gutachtet haben. Nichtsdestoweniger, und auch hier kann ich nur Mörsheimer zitieren, ist es ein großes Wabank-Spiel, ein großes Risiko. Man könnte auch sagen, vielleicht sogar eine große Fahrlässigkeit, wenn man als ein relativ gesehen kleines Land, ein ausgesetztes Land in einer Zone, die für ein benachbartes Imperium sehr, sehr wichtig ist, dann ein Bündnis, ein de facto Bündnis eingeht mit dem größten Konkurrenten. Diese Fahrlässigkeit kann natürlich auch Kuba vorwerfen, denn diese Entscheidung von Castro und Co. hat tatsächlich das Land in eine jahrzehntelange Armut gestürzt. Wenn Kuba das nicht getan hätte, also sich mit den Sowjets zu verbünden, an die Stationierung von Raketen zu denken, dann wäre Kuba jetzt eine schwer reiche, wie Hawaii, Ferieninsel, ein Urlaubsdomizil und Zielpunkt für viele Amerikaner. Jetzt ist es nach wie vor ein von Boykotten belegtes, unterentwickeltes Land. Also ein Imperium vergisst das nicht so schnell, und wenn man im Vorhof eines Imperiums lebt und sich dann mit dem Erzfeind des Imperiums in Übersee verbündet, da muss man ganz genau wissen, was man tut und worauf man sich einlässt. Das möchte ich nur mal klar sagen, ohne jetzt irgendeinen Angriffskrieg zu rechtfertigen. Ich versuche nur neutral, objektiv und nüchtern die geopolitische Lage zu analysieren. Und ich möchte hier auf einen ganz entscheidenden Punkt eingehen. Ein Punkt, warum Russland angegriffen hat und vielleicht sogar aus eigener geopolitischen Überlegung heraus angreifen musste. Und das ist der Unterschied zwischen Softpower und Hardpower. Tatsächlich ist es so, sagt auch Markus Reisner, der sehr geschätzt wird von beiden Seiten, weil er, wie ich finde, doch recht neutral berichtet. Es gibt auch einige Leute aus jetzt pro-ukrainischer Sicht, ich kenne da ja auch ein paar, die ich auch persönlich sehr, sehr schätze, wo ich nicht immer übereinstimme, die mir aber sehr auch interessante Informationen zukommen lassen. Und die meinen, Reisner, ja, der spinnt und verbreitet russische Propaganda. Sehe ich anders, ich finde seine Meinung und seine Einschätzung doch gerade in ihrer Neutralität. Reisner sagt von sich selber auch immer, dass er für die Ukraine ist, aber militärisch gesehen die Lage sachlich neutral einschätzen möchte. Ich finde ihn sehr gut. Und Reisner selber hat es gesagt. Er hat gesagt, das Problem der Russen ist, keiner will wie Russland sein, keiner will auch Russland. Russland hat keine Softpower, die Amerikaner schon. Und er beschrieb eben, dass die Ukrainer mit den Waffen, Übungen und diverse Operationen hatte gemeinsam, auch sehr bezeichnend, dass die Ukrainer schon dabei waren in Auslandseinsätzen. Die haben alle gesagt, sie wollen alle in die EU, weil da ist das Geld daheim und sie wollen haben, dass ihre Kinder in 10, 15 Jahren eher so leben wie in Lemberg und Krakau, als so wie in Donetsk und Rostov-on-Don. Jetzt gibt es Leute, die dann triumphierend sagen, ha ja, das ist das Problem, Russland kann die Leute nur zwingen, bei sich dabei zu bleiben oder mit oligarchischen Strukturen irgendwie verstricken. Die Leute wollen ja in den Westen kommen, und wenn die Russen so dumm sind, dass sie keine Softpower aufbauen, die Leute motivieren, in ihrer Föderation zu bleiben, selber schuld. Das Problem ist nur, Softpower muss man sich leisten können. Der einzige Grund, warum die Vereinigten Staaten von Amerika sanft herrschen und es den beherrschten Völkern in einem goldenen Käfig oft recht bequem machen, ist, weil sie so unendlich viel Geld und Macht haben. Ich lege euch bitte ans Herz, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, hier meine Audioanalysen zu den USA anzuhören, mein Video über die Deglobalisierung und die Supermacht der Vereinigten Staaten von Amerika anzuschauen. Sie haben den geopolitischen Jackpot. Sie sind das unvermeidliche Imperium. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ein unglaublich großes Glück, das Beste losgezogen. Sie sind unangreifbar, sind quasi autark, was jetzt auch durch Fracking Erdöl betrifft, was Nahrungsmittel betrifft, haben eine relativ stabile Demografie, trotz Black Lives Matter und ethnischen Unruhen. Und sie sind quasi so weit vorne, verglichen zu anderen Nationen, so unangreifbar, dass sich der Vergleich gar nicht stellt. Die Frage, die sich stellt, ist die, ob Amerika die gesamte Welt dominieren kann oder ob sich irgendwo kleine Oasen und Inselchen bilden können, jenseits von Iran und Nordkorea, wo die Amerikaner nicht machen können, was sie wollen, nicht jeden theoretisch umbringen können, wenn sie wollen, nicht alles ausspähen können, wenn sie wollen. Und diese Frage stellt sich gerade rund um Russland und China. Also wird es überhaupt eine multipolare Welt geben? Kann es überhaupt nur Räume geben, die auch nur irgendwie Amerika ebenbürtig sein könnten? Das ist die Frage, die sich stellt. Ob man Amerika gefährlich werden könnte, ob Amerika irgendwie eine Bedrohung befürchten muss, abgesehen davon der Bedrohung, dass sie nicht mehr die totale Supermacht sind und alles kontrollieren können, diese Frage stellt sich nicht einmal. So weit sind die Amerikaner vorne, so unangreifbar ist ihre Position. Das ist sehr ernüchternd. Ja. Ich sehe das nicht als positiv, weil ich der Ansicht bin, dass leider die Ideologie, die sich in Amerika durchgesetzt hat, exportiert wurde, etwas ist, das sehr, sehr schädlich ist für die Völker, für die Menschheit und das Imperium des Nichts, wie Jack Donovan sagt, verbreitet und uns allen schadet und die einen maximalen Seelenmord an den Völkern und den Menschen begeht. Also ich bin kein Freund dieser Amerikanisierung, wie alle wissen, die mich kennen. Die amerikanische Softpower ist also nicht ein Ergebnis einer überlegenen Moral der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern von überlegenen Mitteln. Und aus dem Grund können sie, Victoria Nuland des Größten, Milliarden in Länder hineinpumpen, den Ländern sagen, ihr braucht nur mit uns Militärbündnis machen, dann kriegt ihr Anschluss an unseren Weltmarkt und ihr müsst nur bei uns mitmachen, gar kein Problem, American Way of Life, Blue Jean, Coca-Cola, wir wollen gar nichts von euch. Das können sie sagen, weil sie nichts brauchen von den Ländern. In Russland gibt es diesen Überfluss an Gütern nicht, den Überfluss an intellektuellem Potenzial auch nicht. Die Russen müssen daher, wenn sie herrschen wollen, wenn sie Macht behalten wollen, gewalttätiger auftreten. Ähnliches gilt für China. Das heißt, diesen Ländern das vorzuwerfen, zu sagen, das ist ein ideologisches Problem, sie wären ideologisch unterlegen und wenn sie auch Demokratie und freiheitlichen Rechtsstaat übernehmen würden und freies Internet zulassen würden, dann würden die Leute sich freuen und dann wäre Russland genauso attraktiv, ist derartig dumm, dass ich mir wieder in den Kopf fasse und Kopfschmerzen bekomme und wirklich Cringe-Anfälle, wenn sogenannte westliche Intellektuelle, Militärexperten diesen Schwachsinn behaupten. Wenn Russland und China sich öffnen würden, Facebook und freies Internet zulassen würden und nicht ihr eigenes Internet abschotten und damit Apps wie TikTok zurückschlagen und zurückspionieren, dann wären diese Länder offen. Genauso offen wie Russland in den 90er Jahren einfach eine Wildwestfläche für westliche Investoren, westliche Geheimdienste, westliche Überwachung. Selbstverständlich können diese Länder sich nicht öffnen. Die Tatsache aber, dass ihre eigenen digitalen Welten so klein und schwach sind, dass sie abgeschirmt werden müssen und nicht so ausufern und so weit und so groß sind, dass man sie eigentlich offen lassen kann, weil sie so sehr nach außen strömend gar keine Grenze brauchen, um sich zu beschirmen. Das zeigt erneut eine Softpower-Schwäche. Ich habe gerade beschrieben, die Vereinigten Staaten von Amerika, die westliche Welt, braucht keine abschirmende Grenze, weil sie so sehr expandiert nach außen strömt, einen derartigen Überfluss an Ressourcen, an Gütern, an Menschen, Masse und Material hat, dass sie tatsächlich diese schützende Grenze, diese abschirmende Grenze nicht braucht. Aber umso mehr brauchen es die anderen, wenn sie sich überrollt werden wollen von dieser ausgreifenden westlichen Macht. Wenn man sagt, die ist gut, wenn man sagt, es braucht die eine Welt unter der Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika, dann ja, natürlich, dann muss man diese anderen Länder moralisch verurteilen und sagen, die gesamte Welt soll sich unter die Pax Americana unterwerfen und soll verwestlichen. Das wollen diese anderen Länder aber nicht, weil sie vor allem auch ihre Identität, ihre chinesische, russische Souveränität und Freiheit und Identität bewahren wollen. Etwas, das wir in Europa längst verloren haben, aber eines Tages uns wiederholen werden. Und wenn sie das wollen, dann müssen sie Hard Power einsetzen. Und ich will zum Abschluss dieser Analyse, die ein bisschen den Ukraine-Krieg nimmt als einen Impuls, um über das Thema nachzudenken, eine Metapher vorbringen, die mir eingefallen ist. Und die ist der eigentliche Grund für die Audioanalyse, weil ich finde, sie erklärt das sehr gut. Stellen wir uns vor, wir haben zwei Männer, Zwillinge. Beide haben denselben IQ, sehen gleich aus, haben dieselben körperlichen genetischen Voraussetzungen. Aber sie wurden bei der Geburt getrennt und der eine wurde von einem Milliardär adoptiert, der andere wuchs in einer armen Arbeiterfamilie auf. Und wie es der Zufall will, verlieben sich beide unsterblich in dieselbe Frau und werben um diese Frau und wollen sie zu der ihren machen. Wie werden sie vorgehen? Wie können sie ihre Liebe gewinnen? Nun, der Reiche hat mit seiner Softpower, weil er unendlich viel Geld hat, alle Möglichkeiten. Er kann sie einladen zu einem spontanen Trip nach Paris. Er kann ihr ein Auto kaufen. Er kann Leute engagieren, die romantische Begegnungen inszenieren. Er kann Leute engagieren, die ihre Interessen ausfindig machen. Er kann alles tun, um es so einzurichten, dass auf eine sanfte, entspannte, gemütliche, nette Art und Weise sie ihn kennenlernt, sie auf ihn trifft. Er kann ein ganzes Team auf sie ansetzen, herausfinden, wo sie auf Urlaub fährt, dort zufällig sein und dann vielleicht gerade genau das Auto, den Autotyp und die Sachen anhaben, die sie an den Schwarm ihrer Jugend erinnert. All das ist möglich und so kann er mit einer unglaublichen Softpower sich annähern und sie umgarnen. Was macht der andere? Vorausgesetzt, wie gesagt, gleicher IQ, gleiches Aussehen etc., gleiche Statur. Also damit meine ich eben die gleiche moralische Wertigkeit eigentlich von den geopolitischen Akteuren in der Metapher. Ja, der muss es anders machen. Der muss irgendwie auftrumpfen. Der muss auf die Straße gehen. Der muss sie mit Muskelkraft und Vitalität, vielleicht mit besonderer Kreativität, aber irgendeine Form von Virilität, von physischer und echter Präsenz beeindrucken, weil er andere Dinge nicht hat. Und es kann durchaus sein, dass er vielleicht, wenn er sich so ausgebotet sieht von diesem Millionär, Milliardär und dessen hintergründige Tricks sieht, wie er sein Geld verwendet, auch auf den Putz haut, den konfrontiert und er sagt, der Typ da, der will ich bestechen, der will ich umgarnen und nur bei mir bist du frei, aber alles, was er macht, wird ein bisschen roher, kraftprotziger und härter sein. Es kann auch sein, dass er irgendwann vielleicht in seiner liebestollen Verzweiflung seinem Milliardär-Zwillingsbruder einfach die Nase gibt, um dann seiner Angebeteten im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt, zu zeigen, dass er einfach stärker und dominanter ist. Die einzige Chance wahrscheinlich, um tatsächlich ihr Herz zu gewinnen. Jetzt ausgehend davon, dass sie halt wirklich nicht wirklich emotional eine von beiden liebt, sondern die beiden nach klassischer alter Manier der Minne um sie werben. Und das Beispiel zeigt, warum Russland Hard Power anwenden muss, warum Russland keine Chance dabei hat, die ehemaligen Sowjetrepubliken und Teile der Russischen Föderation mit Soft Power, Coca-Cola, Krediten etc. zu überschwemmen. Ein letzter Punkt allerdings, ein letzter Gedankenanstoß in der Audioanalyse ist das Problem der Vereinigten Staaten von Amerika. Denn bisher in der goldenen Zeit, in der die heroische Phase des Liberalismus gerade im Ausgingen war, sprich die Werte an Virilität, Familiensinn, Patriotismus, Wehrhaftigkeit, die man brauchte, um den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu bestreiten, noch nachwirkten, damit auch Familien, die nukleare Kleinfamilie, Moral Bestand hatte. Diese Phase läuft aber aus. In der Phase gab es noch eine starke amerikanische Substanz und aus der heraus konnten die Amerikaner den anderen Ländern, sei es jetzt Südkorea, der BRD, Taiwan, auf Augenhöhe auch klar sagen, ihr dürft Patrioten sein, ihr könnt recht sein, ihr könnt diesen American Way of Life mitmachen, wir können an unserem Markt teilnehmen, am Weltmarkt, wir wollen nur haben, dass ihr mit uns die Sowjets einkreist. Jetzt aber ist es abgestorben, in Amerika fanden zahlreiche innere Revolten statt, die Revolution fraßen ihre Kinder und durchgesetzt hat sich der Grundzug der amerikanischen Ideologie. Marvin Timotheus Neumann hat das herausgearbeitet, die totale Entfesselung des reinen Individuums und die Zerstörung aller organischen Bindungen in Gestalt der linken, anarchistischen, revolutionären Identitätspolitik, der Transgender- und Homo-Ideologie, das Genderfluide als der letzte Auswuchs dieses Aufstands gegen jede Form und gegen jede Grenze, gegen alles Organische. Und diese Ideologie ist nun so stark geworden, dass sie Amerika überrollt hat, dass sie die heroische Phase des Liberalismus, wie Dugin das nennt, beendet hat, den alten weißen westlichen Mann, den Babyboomer als Träger der amerikanischen Armee, Infrastruktur, des gesamten amerikanischen Systems geschasst hat und auch von den Verbündeten auf einmal eine Form der ideologischen Unterwerfung verlangt, die früher eher von den Sowjets verlangt wurde. Sowjets und Amerikaner waren sehr pragmatisch, aber mit den Sowjets zusammenzuarbeiten hieß, zumindest eine gewisse Form pro forma von Kommunismus umzusetzen und einen Kotau zu machen zu Marx und Engels. Die Amerikaner waren da viel pragmatischer und haben alle, ob es Libertäre, Faschisten, Autoritäre, was auch immer waren, ziemlich ihre persönliche Freiheit gelassen, ähnlich wie die Engländer. Das ändert sich, die Amerikaner verlangen jetzt einen Kotau vor Globo Homo, die Globo-Homo-Fahne, der Regenbogenterror, der muss gehisst werden, die Breitparaden, die Umerziehung der eigenen Kinder, die Fetischshows für Kleinkinder, die müssen überall erlaubt werden. Und da gibt es auch eine groß angelegte, überfinanzierte Globo-Homo-Lobby, die dann in diesen Rechtsrahmen, den Amerika erzwingt, genau diese Shows und genau diese Perversionen, in meinen Augen sind sie da, sorry, hineintragen. Sprich, die Amerikaner zwingen ihren untergebenen, verbündeten Vasallenstaaten von Japan bis hin zur Ukraine auf, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen. und die milliardenschweren NGOs gehen dorthin und nutzen das dann aus. Sprich, verbündete Amerikaner zu sein heute bedeutet letztlich, dass man schwul werden muss als Land und dass man Globo Homo mitgehen muss. Und das wiederum ist ein großer Schaden für die amerikanische Softpower. Und hier entfaltet Russland zum ersten Mal auch eine Form von Softpower, nämlich die, ein bisschen unterfüttert mit dem dritten Rom, mit dem Katechon, mit Dugins Idee. Die Idee, dass man mit Russland auf einer multipolaren Ebene verbündet sein kann, ohne diese Globo-Homo-Ideologie zu übernehmen, dass Russland nicht mehr die EU der SSR ist, dass Russland zwar nicht einen überfluten kann mit Fernsehserien, Coca-Cola und Blue Jeans, aber diese Fernsehserien schauen wir uns Netflix an. Gerade wird Schneewittchen als eine dunkelhäutige Frau mit so einer Diversity-Globo-Homo-Gang dargestellt. Auch diese amerikanische kulturelle Macht nimmt rapide ab. Und Russland lässt einen zumindest sein, wer man ist. Und Mascha, eine Kindersendung, mittlerweile kenne ich sie auch, ja, ist zumindest ein kultureller Export von Russland, der sich auch in der westlichen Welt groß beliebt hat, erfreut. Kurz, Russland hat die Softpower nicht, weil sie das Geld nicht haben, aber interessanterweise, gerade weil Amerikaner Opfer ihrer eigenen radikalen, fanatischen Ideologie werden und dieses Erfolgsmodell, die Verbündeten sein zu lassen, was sie sein wollen, wenn sie nur militärisch und wirtschaftlich mitspielen, aus einer eigenen ideologischen Verblendung nicht mehr durchführen können. Somit eröffnet sich für Russland eine gewisse Chance für Softpower und das ist mit ein Grund, warum sehr instinktiv das Gros des rechten Lagers, sage ich jetzt mal in der westlichen Welt, auch eher pro-russisch tendiert. Damit, meine Freunde, ist die Audioanalyse zu Ende. Ich hoffe, sie war interessant für euch. Ich bin natürlich wieder, es ist ein sehr polarisierendes Thema und ich polarisiere stark. Also mir wird wechselseitig vorgeworfen, ich wäre ein duginistischer Putin-Knecht oder ein westlicher NATO-Speichellecker und ASO-Fanboy. Mir ist klar, ich polarisiere hier. Aber umso mehr hoffe ich und bin ich gespannt auf durchdachte, vernünftige und ruhige Kommentare ohne Schaum vor dem Mund. Versuchen wir es doch einmal und kommen wir ins Gespräch. Danke fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.